Ja, also erstmal vielen Dank, dass ihr gekommen seid, trotz der Uhrzeit und der Sonne und alles. Ist natürlich der Albtraum jedes Speakers, die Uhrzeit und den Sonnenschein. Und auch danke, dass du mich eingeladen hast. Ich habe ein bisschen Angst gehabt, weil ich selber mich niemals als Hacker bezeichnen würde. Und auch die Jungs hier in dem Roman, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob die es schaffen würden. Ich werde ein bisschen vorlesen aus diesem Roman, der gerade erschienen ist. Der handelt von zwei Freunden, die sind so Anfang, Mitte 30 und die haben ihr Leben bisher damit verbracht, Computerspiele zu spielen. Und das sind so Retro-Gamer, das heißt, die mögen hauptsächlich den alten Kram und die mögen die alten Computer. Und durch einen großen, unglaublichen, großen Zufall sind sie tatsächlich zu einem Job gekommen. Und zwar dürfen sie jetzt das machen, wovon sie schon immer geträumt haben, sich nämlich tagtäglich mit alten Computern beschäftigen. Sie sind bei einer sehr mysteriösen Firma angestellt, die darauf spezialisiert ist, Daten aus alten Computern zu retten. Wenn man es ganz hochgestochen sagen will, kann man sagen, die sind jetzt Legacy-Experten. Was ich jetzt gesagt habe, hat der Vorgänger dieses Romans geschildert, der hieß Extraleben. So, und der Bug handelt davon, dass diese Herren jetzt im Alltag ankommen, im Berufsleben ankommen. Und das fällt ihnen nicht ganz leicht, weil wenn man sich 35 Jahre mit der Vergangenheit beschäftigt hat, dann hat man natürlich nicht so eine Affinität zum Heute. Ich fange einfach mal an. Der Ich-Erzähler und sein Freund Nick, die sind unterwegs zu einer Konferenz für alte Computer und sie machen das, was sie eigentlich immer gemacht haben, so über ihren Retro-Kram reden. Nachdem Nick ungefähr 20 Sekunden ins Wasser gestarrt hat, beschließt er, dass es Zeit ist, sich wieder den wirklich wichtigen Dingen zu widmen. Und das bedeutet den gleichen Themen, über die wir schon vor auf dem Schulhof gesprochen haben. Also, pass auf. Es gibt keinen Todespoke. Das ist totaler Stuss, legt er los. Ich brauche ein paar Sekunden, um in den Retro-Modus umzuschalten und dann halte ich dagegen. Aber sicher, wir haben es doch mal selbst ausprobiert. 85 muss das gewesen sein. Unter den Geeks in der Schule ging damals das Gerücht um, man könnte den Commodore 64 durch ein einfaches Poke-Kommando zerstören, und zwar endgültig. Das war natürlich totaler Schwachsinn. Schließlich schreibt der Befehl Poke nur eine Zahl in den Speicher. Eine reine Software-Operation, als ob man beim Digitalwecker die Alarmzeit einstellt. Dabei kann noch nichts ernsthaft kaputt gehen. Die Legende hielt sich trotzdem hartnäckig. Und wir mussten sie natürlich testen. Klar auch, dass der eigene Rechner, ein Hightech-Produkt im Wert von 500 Mark, dafür nicht in Frage kam. Also mussten wir Herrn Beetz besuchen. Herr Beetz war Verkäufer bei Hertie, ein leicht untersetzter Mann mit schüttrem Haar. Er hatte sowohl meinen als auch Nicks Eltern den C64 aufgeschwatzt. Und auch er war es, der uns mit dem passenden Einsteigersortiment an Spielen versorgt hatte. Alles Raubkopien natürlich, heute unvorstellbar. Jedem Kunden, der ein Gerät kaufte, legte er einen Stapel selbst aufgenommener Agfa-Kassetten dabei. Immer erst hier mit Turbotape laden, dann Load statt LA eingeben. Geht schneller. So unschuldig erklärte er den Eltern, wie man das Urheberrecht bricht. In seinem Akzent klang jedes H wie das R in Rachen. Und genau da kam es auch her. Herr Beetz sei wohl von drüben, vermutete mein Vater, wobei ich nie ganz verstanden habe, was er damit meinte. Jedenfalls hatte Herr Beetz bei uns schnell gelernt, was Kapitalismus bedeutet und wie man seine Käufer dazu bringt, wiederzukommen. Er wusste, seine Kunden, die er mit Beachhead, BlueMax und Boulder Dash angefixt hatte, würden ihm lange die Treue halten und seine Rechnung ging auf. Fast 2 Jahre lang kamen wir immer wieder in sein Reich zurück, eine kleine, nach Teenie-Schweiß miefende Ecke in der dritten Etage der Hertie-Filiale. Da schauten wir dann vorbei, um den anderen Geeks beim Zocken zuzusehen. Schweigend natürlich, denn für uns Dorfdeppen war es undenkbar, mit den Jungs aus der Stadt einfach so zu reden. Wir mochten Beetz und deshalb fühlten wir uns ein bisschen mies, als wir an diesem Nachmittag die Rolltreppe in den dritten Stock nahmen. Doch der Aufriss, in die Stadt zu kommen, war einfach zu groß gewesen. Eine Dreiviertelstunde im heißen Bus von unserer Tarapelle in die City zuckeln, 2 Mark fürs Ticket zahlen, dann noch die Pomadewolke des Fahrers und sein Flipperstape. Außerdem mussten wir den anderen Jungs absagen, die an diesem Nachmittag in Rembo 2 reingehen wollten. Für solche Zerstreuungen hatten wir keine Zeit. Wir waren schließlich Wissenschaftler mit einer Mission, die ein wichtiges Experiment durchführen mussten. Wissenschaftler, die ohnehin niemals ins Kino reingekommen wären, da der Film ab 18 war. Hallo Jungs, begrüßt uns Beetz, der Gott sei Dank gerade damit beschäftigt war, einer aus unserer damaligen Sicht steinalten Mutter, wahrscheinlich war sie jünger als wir heute, den Brotkasten schmackhaft zu machen. Ja, hallo, hauchten wir. Nachdem sich Beetz umgedreht hatte, schlichen wir uns zum erstbesten C64. Poke 59458,62 oder so ähnlich. Wie die Zahlenfolge genau ging, könnte Nick sicher heute noch sagen. Aber ihn jetzt zu fragen, das wäre ein Zeichen der Schwäche. Das geht nicht. Außerdem gäbe es eine halbe Stunde lang Belehrungen. Mit einem lauten Klick drückte Nick die Return-Taste runter. Der Moment der Wahrheit war gekommen. Hatten wir die Kiste gekillt? Zumindest gelähmt. Der Cursor fror sofort ein. Keine weitere Eingabe war möglich. Abgestürzt war der Rechner also auf jeden Fall. Jetzt ging es um die Wurst. Hatte er wirklich die Hardware zerstört? Dann hätte er nach einem Reset nicht mehr funktionieren dürfen. Ein schneller Blick nach hinten, ein schneller Blick zur Seite. Nick drückte den Netzschalter einmal kurz und gleich wieder hoch. Der Bildschirm wurde schwarz und er blieb schwarz. Der Zevi wachte nicht mehr auf. Wir hatten ihn also getötet. Jetzt bloß nicht rumschreien oder sonst wie auffallen. Langsam und ohne ein weiteres Wort zu verlieren, schlichen wir uns aus der Computerecke. Zur Rolltreppe, durch den Haupteingang und dann noch rennen, rennen, rennen bis zum Busbahnhof. Nick erinnert sich noch an jede Einzelheit des Tages. Ja, ach ja, wahrscheinlich haben wir die Kiste einfach nur zu schnell wieder angeschaltet. Ohne mich zu fragen, marschierte er mit seiner Rechnertasche los. Ich stehe noch eine Sekunde am Geländer rum und eise mich dann auch los. Vielleicht kann ich ihn mit einer Frage ausbremsen. Wer weiß, vielleicht hat der Todespok ja doch gewirkt. Nick legt die Stirn in Falten. Er liebt diese Art von Meinungsaustausch. Ich komme mit meiner Meinung und gehe mit seiner Meinung. Deshalb lässt er die Sache nicht auf sich beruhen. Also, beim Commodore PET, da gab es ja diesen Todesbefehl Fastprintpoke genannt. Wenn man den eingab, drehte der Videochip durch und die Elektronik im Monitor brannte auch durch. Ich bin noch nicht überzeugt. Einspruch. Also meine Definition von Killerpoke ist, dass ein Softwarebefehl die Hardware zerstört, nicht nur irgendeine analoge Peripherie. Wenn du den Röhrenfernseher 100 Mal pro Minute ein Jahr lang umschaltest, geht der auch irgendwann kaputt. Holla, jetzt geht die Fahrt natürlich richtig los. Die Ehre des Menschen mit abgebrochenem Informatikstudium steht auf dem Spiel. Aus dem Stand startet Nick eine Gardinenpredigt, die sich gewaschen hat. Seine Stimme überschlägt sich, die Adern an seiner Schläfe pochen. Er verschluckt erst Worte, dann halbe Sätze, bis sich seine gesamte Leidenschaft in einem Nerdgasmus entlädt. Und was ist, wenn du die Firmware mit einem Router per PDOS geflasht hast? Dann ist das Gerät gebrickt. Das müsste ja nach deiner tollen Definition ein Killerpoke sein. Zeit für eine kalte Dusche. Jo, wo hast du wohl recht, sage ich unbeeindruckt. Eine Wolke, dunkler als aus dem Monitor eines gekillten Commodore PET, quillt aus Nicks Ohren. Also man merkt schon, die Jungs verstehen sich nicht mehr so richtig gut wie früher. Und das hat halt den Grund, dass sie jetzt Angestellte sind. Der Ich-Erzähler kommt damit nicht so richtig klar, während sein Freund damit total aufgeht. Das Kumpelding, das funktioniert einfach nicht mehr, seit wir einen richtigen Job haben. Seit uns eine gewisse Data Corp jeden Monat unser Beratungshonorar überweist, so steht es auf dem Verwendungszweck, ist Nick nicht mehr derselbe. Er nimmt alles viel zu ernst. Er rafft überhaupt nicht, wie banal der ganze Business-Kram überhaupt ist. Manchmal habe ich das Gefühl, er hat sein ganzes Leben lang nur darauf gewartet, endlich Angestellter werden zu können. Endlich mal so ein richtig deutscher Mitläufer. Da war er bis vor 2 Jahren noch der Prototyp des Selbstdenkers. Jemand, der nach den Regeln des Tech Model Railroad Club lebte. Informationen müssen frei sein und so weiter. Mittlerweile kann man zusehen, wie dieses Credo langsam zerbröselt. Er hat die Freiheit wohl doch nicht so sehr geliebt. Mensch, das ist die Riesenchance, hatte mir ins Gesicht gebrüllt, als wir uns das letzte Mal wieder darüber gestritten haben, wer der größere Spießer ist. Er natürlich. Und wie immer hat er mich mit seiner messerscharfen Spock-Logik in Grund und Boden gestampft. Wie viele abgebrochene Informatiker, da meinte er sich, oder Volkswirte, da meinte er mich, bekommen schon die Chance, mit Mitte 30 noch bei einem internationalen Konzern anfangen zu dürfen. Ja, ja, das stimmt. Doch Nick ist Nick und Nick ist Nerd. Und Nerds wollen das Spiel besser spielen als alle anderen, selbst als die Leute, die es programmiert haben. Und meistens gelingt ihnen das sogar, weil sie keine Zeit damit verschwenden, im Straßencafé Frauen anzugaffen. Deshalb ist es nur logisch, dass Nick, nachdem er jahrelang der perfekte Retro-Gamer war, nun den perfekten Angestellten mimt. Das alte Ziel war, Operation Thunder mit einer Mark durchzuspielen. Das neue Ziel lautet, Angestellter des Monats werden, und zwar jeden Monat. Was ein guter Angestellter wissen muss, hat er natürlich schon längst drauf. Stundenlang doziert er über geldwerten Vorteil des Dienstwagens, in welcher Steuerklasse er ist, oder er schwadroniert bis zum Erbrechen über seine Reisekostenabrechnung. Wobei er selbst hier den Musterschüler mimt und, anders als der Rest der Menschheit, seinen Arbeitgeber nicht bescheißt. Was ja nicht schlecht ist. Nein, nein, es ist toll, dass er so ehrlich ist. Und das wäre auch noch alles zu ertragen, wenn er seit dem Neustart nicht so komisch reden würde. Wie nach einer Gehirnwäsche. Ach, da ist echt dieser Tipping Point erreicht und Kernkompetenz und ach, wir sind ganz anders aufgestellt. Totales Business-Gekasper. Am krassesten zieht er das durch, sobald Kollegen aus der Firma in der Nähe sind. Dann spricht er original so, wie damals in der Schule, wenn der Klassenlehrer daneben war. Statt, hast du Bock drauf, heißt es plötzlich, könntest du dir vorstellen, das zu übernehmen? Völlig lächerlich, zumal in der Firma niemand Deutsch spricht. Er könnte auch sagen, bück dich, du Stück, ohne dass sich auch jemand, dass sich nur jemand umdrehen würde. Im Gegenteil, die Amis würden sich kaputt lachen, weil wir mit den vielen Ks wie die Nazis in Hollywood klingen. Seine absolute Lieblingsfloskel ist, am Ende des Tages. Die benutzt er zu jeder Gelegenheit. Bei ihm kommt das erste Ende des Tages schon am Anfang des Tages, so gegen 9.01 Uhr, wenn er sein Homeoffice betritt, das er früher als Kellerkabuff bezeichnet hätte. Es lässt sich nicht beschönigen, Nick spricht wie einer dieser armen Menschen, die in einem dunklen Konferenzraum in der Nähe eines Flughafens sitzen. Ja, und weil er so ein perfekter Angestellter ist, hat er sich natürlich als allererstes ein Haus gekauft. Unvorstellbar. Nie wieder Vorstadt. Über keine Sache waren wir uns als Teenies so einig. Nie wieder kleine Reihenhäuser mit Flachdächern. Nie wieder verkehrsberuhigte Spielstraßen. Nie wieder Carports. Nie wieder diese Betonsechsecke auf dem Boden, zwischen denen das Gras wohl kontrolliert durchwachsen kann. Und nie wieder Samstagabende, an denen es nichts zu tun gibt, als anderen Gelangweilten dabei zuzusehen, wie sie Wohnweglaternen austreten. Wenn wir mal groß sind, dann leben wir in einer Stadt, ach, in einem Moloch, wo täglich hunderte von Morden passieren, wo der Verkehr total unberuhigt ist und die Gangs mit 100 Sachen vor der Haustür vorbeifahren, während sie mit ihren Maschinenpistolen schießen. Und selbstverständlich würden wir nicht in einem Reihenhaus leben, sondern in einem Loft, ja, in einem abgefuckten Loft. Und auf dem Weg nach oben, da würden wir es mit einem Fotomodell, ja, treiben. Genau, wir würden es treiben. Es war damals wie mit den Eskimos und Schnee nur umgekehrt. Womit man nichts zu tun hatte, dafür kannte man auch keine Worte. Schließlich hatten wir damals nur eine einzige Frau regelmäßig nackt gesehen und das war die in der Fernsehreklame für Fahrduschgel. Wie dem auch sei, die Kleine müsste jedenfalls aussehen wie die Models zu Addicted to Love von Robert Palmer. Nicht irgendein Mädchen aus der Vorstadt mit Nasenring aus Phosphor. Ich parke mein Auto direkt vor Nicks Haus. Es war gar nicht leicht zu finden hier draußen, 20 Lichtjahre vom nächsten Milchkaffee zum Mitnehmen entfernt. Der Bungalow liegt am Ende einer verkehrsberuhigten Spielstraße. Wie heißt das nochmal, wenn die Geiseln sich mit den Entführern zusammenrotten? Stockholm-Syndrom? Oder was, Helsinki? Naja gut, sie versuchen trotzdem noch die alten Zeiten nicht völlig untergehen zu lassen. Und als ich heute Morgen rausgeguckt habe, dachte ich mir, ich lese mal die Stelle vor, was die beiden machen, wenn so ein Tag zu Ende geht. Dann treffen sie sich nämlich und tun so, als ob sie noch die dicksten Kumpels wären. Und das nimmt dann eine ganz seltsame Wendung. Durch die halboffene Terrassentür zieht es kühl rein. Die Luft riecht, wie sie am Ende eines langen Sommertages in der Vorstadt riecht, nach Geranien, Grillanzünder und Rasen. Ich gehe hinaus auf die Terrasse. Von Nick ist nichts zu sehen. Alter?
Bin hier drüben.
Kommt es aus dem Garten. Um die Ecke erwartet mich Nick mit einer schönen Überraschung. Er hat Gemütlichkeit installiert. Am Rande des Rasens, zwischen zwei großen Büschen, hat er nebeneinander zwei Holzliegestühle Marke Traumschiff aufgeklappt. Dazwischen stehen Bierflaschen und, oh Mann, ein Teelicht. Das dürfte wohl Sabinas Beitrag sein, das ist seine Freundin. Ich kann ihr Gemecker fast hören. Ach, ihr könnt doch nicht so im Dunkeln sitzen, Jungs. Nick steht zur Begrüßung auf. Hey, cool, dass du gekommen bist. Ja, kein Thema. Er lächelt breit und noch breiter, als ich eine Packung Quaxifröschli aus meiner Jackentasche fische. Wie in der guten alten Zeit. Wir lassen uns in die Stühle fallen und machen unsere Coronas auf. Dann ist Nick am Retrozug. Er greift unter seinen Lehnstuhl und zieht einen kleinen Radiorekorder hervor. Aber nicht irgendeinen, sondern den Radiorekorder. Ein Fischer PH855L in Metallic Rot. Dieser Ghetto-Blaster hatte gut und gerne 15 Jahre den Soundtrack zu unserem Leben geliefert. Mit hochgezogener Spock-Augenbraue betätigt er die verchromte Play-Taste. Bereit, den Fluxkompensator zu starten? Auf jeden Fall. Drums, please. Wir müssen beide fett grinsen. Ohne auf die Kassette zu schauen, wissen wir, was draufsteht. Chill Out 94. Und schon zischt die Zeitmaschine ab. Wir sitzen nicht mehr vor einem Bungalow in der Vorstadt, sondern auf der Wiese vor der Uni. Und aus seinem schäbigen Boxen klirrt der einzige und ewige ultimative Sommerhit Summertime von DJ Jesse Jeff. Okay, an sich ist es undenkbar, einem Saubermann wie Will Smith eine Chance zu geben. Zumal, wenn man so verdammt hart drauf war wie wir damals. Außer NWA und Tupac kam uns nichts in den Ghetto Blaster. Und der auch nur, bis er Dear Mama rausbrachte und damit in unseren Augen zu einer Art von Ghetto-Heintje verkam. Solche Gefühlsduseleien passen zu unserem Leben nicht, dass sich zumindest gedanklich eher in South Central LA als im Süden einer Kleinstadt in Deutschland abspielte. Doch, doch, wir waren heftig drauf. Und wir kannten die ganzen bösen Texte auswendig. Und was könnte schon härter sein, als von der AK-47, dem Drive-By oder dem 187 zu singen, während man über die Autobahn gondelt, um bei Muttern in der Vorstadt die Wäsche abzuliefern zum Waschen. Und wenn wir nicht gerade cruisten, hingen wir in diesem Park ab, egal ob Semesterferien waren oder nicht. Und währenddessen gingen hinter dem Archäologischen Institut die Sonne und unsere Jobchancen unter. Da sitzen wir also in unseren Lehnstühlen, die letzte Mannschaft auf dem letzten Außenposten. Gleich hinter dem Gartenzaun laut die Zukunft und wenn wir viel Glück haben, können wir sie noch für die Länge eines Songs aufhalten, bevor uns die Petabyte-Rechner, Chinesen und der erste Pflegefall in der Familie überrollen. Wir treiben in einer Nussschale durch die Dunkelheit, zwei verdammt müde Wohlstandshomies. Gut. Der Abend geht aber doch noch ein bisschen anders weiter. Ist dein Handy an? Nix Stimme reißt mich hoch. Bin ich echt schon eingeschlafen? Nö, wieso? Das liegt noch im Auto. Nick hält mir den Rekorder direkt vors Gesicht. Meins auch nicht. Und jetzt hör dir das mal an. Was denn? Jetzt wart doch mal. Ah, stimmt, da ist was im Lautsprecher. Das typische Signal eines Handys, das sich gerade anmeldet beim Funkmast. Krrr, dick, 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 dick. Sicherheitshalber taste ich die Taschen meiner Jacke ab. Definitiv, das Handy muss noch im Auto sein. Okay, und woher kommt das, wenn unsere Handys noch im Auto sind? Das frage ich dich. Ohne Vorwarnung fällt Nick auf die Knie und fängt an, mit dem Teelicht in der Hand den Boden abzuleuchten. Was brennt zuerst an? Sein Zeigefinger oder der Busch, unter dem er herkriecht? Und dazu murmelt er ständig, wo ist es? Wo ist es? Wirkt fast ein bisschen irre, der Gute. Vielleicht strengt ihn das ganze Erwachsenenspielen doch ziemlich an. Ein Witzchen wird ihn entspannen. Ja, wer weiß es? Die Klasse? Bueller? Bueller? Nick reagiert nicht. Er ist mit seinem Teelicht unter einem Busch mit diesen dicken Blättern angekommen. Normalerweise würde er mich wenigstens anflaumen, aber dieses Schweigen, vielleicht ist doch was Wichtiges. Was suchst du denn? Eine GPS-Wanze. Er steht kurz auf, um den Rücken durchzudrücken, dann taucht er wieder ab. Was? Frage ich seine Klempnerspalte. So eine Art von Handy mit besonders empfindlichem Mikrofon. Für mich erklärt er die Sachen immer auf so einem Deppenniveau. Wird einfach am Zielort deponiert. Und wenn Sie wissen wollen, was an dieser Stelle gesprochen wird, rufen Sie einfach die Wanze an und hören Sie ab. Sendet auf 800, 900 und 1800 Megahertz. Kriegst du in Hongkong für ein paar Dollar an jeder Ecke. Woher bloß die Zeit nimmt, bei dem ganzen Geheimkram immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Wenn es um seine Spionage-Militärdinge geht, ist ihm kein Abo zu teuer. Das war schon zu Schulzeiten so. Statt der Bravo lagen bei ihm Jane's Defense Weekly und natürlich MP, Meister Plattmachers rasantes Magazin rum. Im Studium wuchs sich das dann zu richtigen Wahnvorstellungen aus, weil es im Netz Leute gab, mit denen er sich doch austauschen konnte und die viel durchgeknallter waren als er. Damals war er eine Zeit lang sogar felsenfest davon überzeugt, dass ihn die National Security Agency auf dem Kicker hätte. Ich dachte, die NSA-Paranoia hätten sich gegeben. Aber dieses Sie, das klingt schon ziemlich nach dem alten Geheimnick. Na gut, damit Sie uns nicht kriegen, werde ich ihm mal helfen. Immer noch etwas schlaftrunken knie ich mich neben ihn ins Gras und frage, wie sieht denn das Teil aus? Nick macht mit Daumen und Zeigefinger so ein O, in das ein Kronkorken passen könnte. So ungefähr, aus Plastik. Nur er hat das Teelicht und mir bleibt das Tasten. Widerlich dieser Naturkram. Zwischen den feuchten Blättern stecken mit Sicherheit Dutzende von Tausendfüßlern, Nacktschnecken oder sonst was. Dr. Jones, das ist kein Popcorn unter unseren Füßen. Manchmal kann diese Freundin in der Notsache echt lästig werden. Zum Glück muss ich nicht lange Mithilfe vortäuschen. Mit einem triumphierenden Ha! Zieht Nick etwas aus dem Gebüsch. Sollte das echt eine Wanze sein? Hektisch friemelt Mr. Supergeheim einen Rosenast ab, der sich in seinem Pullover verfangen hat. Schließlich präsentiert er seinen Fund. Ein Teil, das von jedem Rasenmäher abgefallen sein könnte. Nick hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Ich beuge mich ein bisschen vor und schaue zu, wie er das schwarze Plastikklötzchen vor dem Teelicht hin und her dreht. Okay, ein Gartengerät wäre vielleicht etwas dreckiger, aber ansonsten ist es ein Plastikklötzchen. Auf einmal tickt Nick völlig aus. Ohne Vorwarnung schmeißt er das Teil ins Gras und tritt mit voller Kraft drauf, als ob er es töten will. Ist das Nick? Ich habe noch nie gesehen, dass er derart rohe Gewalt angewendet hat. Eigentlich habe ich noch nie gesehen, dass er irgendeine Gewalt angewendet hat, außer gegen seinen Joystick bei Decathlon. Gegen Nick ist der Dalai Lama ein Hooligan. Dann drückt er auf die Beleuchtung seiner Digitaluhr und sagt laut und mechanisch die Zeit an. 0:02:55. Die Show ist vorbei. Er dreht sich um und das Rascheln seiner Füße im Gras verschwindet Richtung Haus. Erst jetzt bin ich richtig wach. Und zum ersten Mal, seit ich denken kann, habe ich vor Nick ein wenig Angst. Ja, ihr merkt schon, die Geschichte geht noch ein bisschen ernster weiter. Die Herren kriegen einen Auftrag rein, und zwar ist ein bekannter Computerpionier gestorben und der hat einen Laptop hinterlassen aus dem Jahr 1982. Und da der sehr exotisch ist, es handelt sich um den Grid Compass 1101, den kennt wahrscheinlich keiner, ich kannte ihn auch bis vor langer Zeit noch nicht. Davon gibt es nur 3000 Stück und dieser Computerpionier hat alles, was er weiß, darauf gespeichert und das ist natürlich ein Problem, weil niemand an die Daten rankommt. Und Nick und sein Freund sollen die jetzt auslesen und sind natürlich, wie soll das alles sein, etwas überfordert mit dem Problem. Also, sie sitzen in einem absolut seelenlosen Hotelzimmer gegenüber von einem Baumarkt und schauen sich mal an, was sie so ausrichten können. Jedes neue System ist wie ein Abenteuer, wie ein Adventure. Wir stehen am Rande einer Straße und um uns herum ist nichts als Wald. Nur, dass wir nicht auf ein kleines Backsteinhaus gucken, sondern auf ein Parkplatz-Triptychon. Und so hässlich wie die Aussicht ist, wäre es schön, wenn es ein Text-Adventure sein könnte. Wir starren auf das klitzekleine Display der Maschine und versuchen, Kontakt aufzunehmen. Die Pixel leuchten in einem gleißenden Orange. Bernstein hieß die Farbe früher, oder? Was uns John, das ist ihr Chef, aufgetischt hat, lässt sich sehen. Allein die Bedienung des Teils ist ein Rätsel für sich. Der Grid hat keine Maus. Aber man kann auch keine Textbefehle eingeben. Wie sollen wir das Teil dann bedienen? Nick drückt wahllos auf den Tasten herum, genau wie Scotty in diesem Star Trek-Film, da wo er versucht, einen Computer aus der Gegenwart zu bedienen, indem er in die Maus hineinspricht. Ungefähr so hilflos sitzen wir vor dem Grid. 10 Minuten, 20 Minuten, eine halbe Stunde. Wir wechseln uns damit, im Dunkeln des Rechners herumzustochern. Und wie damals in der Zockhalle neben der Schule, wenn es ein neues Game gab. Erst krepel ich eine Mark lang rum und Nick guckt sich ab, was man nicht machen darf. Dann ist er dran, sein Leben zu opfern, um neues Wissen zu gewinnen. Und so ging es weiter, bis wir alles rausgefunden hatten. Mittlerweile kleben wir so eng aneinander vor dem Bildschirm, dass zum Sitzen ein Stuhl ausreicht. Nick fängt an zu dozieren. Das war übrigens der erste Laptop, der in einem Space Shuttle mitfliegen durfte. Echt? Ja, die Astronauten haben ihn immer benutzt, um die Position des Raumschiffs anzeigen zu lassen. Wow, zur Abwechslung ziehe ich mal die Augenbraue hoch. Das ist ja cool. Nerds im Weltraum, man muss sie einfach lieben. Nichts ist schöner, als ein Nerd zu sein, der denkt, keiner zu sein. Nick brokelt sich weiter durch die Menüs. Der Grid war auch so ziemlich das Einzige, was sie aus den Trümmern der Challenger rausgezogen haben und was noch funktionierte. Schließlich hat er eine Tastenkombination gefunden, die vielversprechend aussieht. Dann kommen Bubble Memory 384, System 128. Wow, das ganze Betriebssystem frisst nur 128 Kilobyte, platzt Nick heraus. Ach, herrliche Zeiten müssen das damals gewesen sein, schwärme ich mit. Wir gönnen uns eine stille Minute der Ostalgie und denken zurück an die frühen 80er, als es eben nicht nur 1, 2 oder 3 hieß und nicht Plop auch Stopp bedeutete. Man musste nicht zwischen Apfelfenster oder Pinguin wählen. Fast jeder Computerhersteller packt in seine Rechner damals ein eigenes Betriebssystem und keines davon war irgendwie kompatibel. Ach was, das Wort gab es überhaupt nicht. Jede Maschine war eine Insel, schön von allen anderen abgeschottet durch private Dateiformate und obskure Betriebssysteme, die das Gespräch mit anderen Computern strikt ablehnten. Eigentlich wie wir. Jedenfalls gab es Merlin, PIC, Oasis 16, EZDOS, MTOS, AMOS, VersaDOS und mindestens noch 35 andere. Und GridOS, das unser dritter Mann hier spricht. Wenn es darum geht, dass früher alles besser war, lässt sich Nick natürlich nicht lange bitten. Ach, damals war alles so schön, ja, unprofessionell. Aha, zum Beispiel? Er kneift die Stirn zusammen. Also als der Atari ausgeliefert wurde, da lag doch eine Startdiskette dabei. Okay, wenn er es sagt. Jedenfalls war da nicht nur das Betriebssystem drauf, sondern irgendwelche anderer Kram, den die Programmierer benutzt hatten. Was war passiert? Niemand hatte sich die Diskette genau angeschaut, bevor sie ins Kopierwerk geschickt wurde. Da hätten ja theoretisch, die digitalisierten Wix-Vorlagen der Programmierer drauf sein können und die wären dann 10.000-fach an alle Kunden rausgegangen. Ja Mensch, sowas gäbe es doch heute wirklich nicht mehr. Allerdings, heute hätten sie 35 Projektmanager, Six Sigma-Experten und Kontrolleurskontrolliere, die sich die Diskette angeguckt hätten. Jo, also kleine, fleißige Konzernroboter wie du, mein Freund. Aber vielleicht ist das jetzt nicht der richtige Einwand, um den Vormittag entspannt fortzusetzen. Es beginnt eine Reise auf den Spuren dieses Rechners, wie ich nicht zu viel verraten will, sonst macht es keinen Spaß mehr, das Buch zu lesen, falls das jetzt noch irgendjemand vorhat, nachdem ich schon was vorgelesen habe. Nur noch eine kleine Diskussion über den Zeitgeist, der ein bisschen was auch mit dem Internet zu tun hat. Share your memories. Teile deine Erinnerung. Von hier aus ist es unmöglich, den Leuchtkasten mit der Werbung für die Videokamera zu ignorieren. Dafür sitzen wir zu dicht dran. Das Plakat ist gerade mal 2 Meter von unserer Sitzecke weg. Share your memories. Obwohl Nick versucht, das Plakat zu ignorieren, muss er immer wieder hingucken, als ob da eine frisch verheilte Wunde wäre, an der man immer gerne wieder kratzt. Schließlich bricht der ganze Ekel aus ihm raus. Boah, das ist ja der totale Horror. Schön zu sehen, dass ihn die Aussicht aus 25 Stunden im Flugzeug die gute Laune gekillt hat. Was ist der Horror? Na, Sharing, Teilen. Mensch, früher hat jeder für sich selbst geknipst und gefilmt. Heute muss alles geteilt werden. Der blanke Horror. Nein, der blanke Terror. Ja, das wollen die Kids halt so. Den nimmt man unseren Milchkaffee, der so toll, nein, so toll wie auf der ganzen Welt schmeckt und freuen uns über die Standardisierung. Wenn Sie uns jetzt heimlich mit einem Teleobjekt fotografieren würden, könnte selbst der beste Experte nicht rausfinden, wo das Foto aufgenommen wurde. Sie sitzen beim Starbucks, muss man sagen. Sharing bedeutet nichts anderes, leiert der Beifahrer weiter, als Teile und Langeweile. So schlimm wie heute haben sich die Menschen noch nie zuvor in der Geschichte gegenseitig gelangweilt. Dagegen waren die Dia-Abende unserer Eltern und die fetten Fotoalben doch nix. Weißt du noch? Wenn bei uns in der Schule jemand aus den Ferien zurückkam, hatte man nichts zu befürchten, außer einer, vielleicht maximal 2 Filmtaschen, also 72 Fotos. Und heute? Da kommt am Ende des Tages die freundliche Nachricht mit dem Hinweis, doch bitteschön an den Erinnerungen teilzuhaben. Und wehe, du brichst unter dem Mobbing zusammen, dann heißt es Slideshow 567 Items. Er schiebt ein Tss hinterher wie ein Opa, der sich über die zu tief sitzenden Jeans der Jugend aufregt. Der Dialog, also der Austausch von Infos und seien es auch nur Fotos, das liegt dem Beifahrer eben nicht so. Wenn es nach ihm ginge, könnte man in jeden Internetanschluss eine Diode einbauen, damit ja nichts von den niedrigen Anwendern in die perfekte Datenwelt zurückfließt. Es ist mal wieder total ausgemachter Stuss, aber aus Trägheit winke ich sein Argument durch. Ja, das ist fast so schlimm wie Interaktivität. Nick tut so, als spucke er auf den Boden. Oder Sendung im Radio, wo die Leute anrufen können und sich dann furchtbar freuen müssen, wenn sie ein Meet and Greet mit irgendwelchen Boyband-Pupsis gewonnen haben. Tja, heute müssen sich halt alle bei den Händen fassen und Kumbaya singen. Da ist nicht so unpersönlich wie früher. Dreck, gelobt sei das Unpersönliche. Zu unserer Uni-Zeit zum Beispiel, da war noch alles schön überlaufend. Ja? Schön anonym, da gab es keine Kuschelsprechstunde beim Prof. Und der kannte auch nicht deinen Vornamen, selbst nach 16 Semestern. Er muss es ja wissen. Herrlich! Und heute? Die Studis kriegen die Heuleritis, wenn sie dem Dozenten ein paar Tage lang nicht die Hand schütteln dürfen. Womit er mal wieder ziemlich weit vom Thema abgekommen wäre. Es braucht halt einen echten Nickmeister, um die Verbindung zwischen dieser armen Videokamera-Werbung und dem Betreuungsverhältnis an deutschen Hochschulen herzustellen. Nachdem das geklärt ist, können sich Waldorf und Stettler wieder zurücklehnen. Und das war's. Ja, sind noch irgendwelche Fragen offen? Okay. Bueller? Das Buch kann man auch käuflich erwerben seit 3 Tagen. Allerdings noch nicht beim führenden deutschen Online-Versender, weil der irgendwie das Paket noch nicht ausgepackt hat oder so. Aber bei mir dafür. Das kostet? Ich soll 15 Euro nehmen, hat der Verlag gesagt. 16,95 steht drauf.